Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Ganz herzlich willkommen. Das Leben fordert uns heraus, verändert sich. Bei Plus Eins erzählen wir die Geschichten dahinter. Heute geht es um eine einschneidende Veränderung im Leben einer unserer Hörerinnen, die sich bei uns gemeldet hat. Meine Kollegin, die Autorin Helena Weise, ist bei mir im Studio. Hi.
Hi.
Du bist einer Mail nachgegangen, hast Kontakt aufgenommen zu unserer Hörerin, die uns geschrieben hatte, wie sich ihr Leben im letzten Jahr plötzlich komplett verändert hat und dass sie sich an eine neue Realität gewöhnen muss. Sie schreibt: Ich passe mich an ein Leben an, das ich noch nicht akzeptieren kann. Wie genau sie das tut, darum soll es jetzt hier in dieser Geschichte gehen. Du hast sie besucht, Helena.
Ja, genau. Ich habe Alva bei sich zu Hause in Kreuzberg besucht. Sie wohnt in einer dieser alten Berliner Wohnungen, wo es immer irgendwo durch irgendeine Ritze zieht. Und Alva sitzt am liebsten auf dem Boden. Und deswegen haben wir es uns, so gut es geht, zwischen Sofa und Tisch mit Kissen und einer Kanne Tee gemütlich gemacht.
Es ist ein schöner Boden, aber auch ein Geräusch.
Ja, aber ich tone ja gleich nicht mehr so viel rum.
Dielen.
Genau, knarzige Dielen, ja. Ja, und Alva hat sich sehr gut vorbereitet auf unser Gespräch. Also sie ist vorher nochmal ihre Unterlagen durchgegangen, hat wichtige Daten nachgeguckt. Sie hat mich sogar, als wir den Termin ausgemacht haben, gefragt, ob sie den Raum vorher mit Schaumstoff ausstaffieren soll. Also ich merke wirklich, dieses Gespräch ist ihr wichtig. Und als wir uns dann so in Ruhe endlich gegenüber sitzen, beginnt sie dann auch zu erzählen. Alva ist 39 Jahre alt und hat eigentlich ganz so straighten Lebensweg hinter sich. Also sie hat nach dem Abi mit Jura angefangen, dann abgebrochen, in Berlin nochmal eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht. Und in ihren 30ern hat sie dann nochmal angefangen, Kommunikation und Film zu studieren und dann noch einen Master obendrauf gesetzt.
Mhm. Mein Leben so war halt sehr bestimmt natürlich auch durch diesen Master und immer auch so ein wenig dadurch, dass ich dachte, ich bin so spät dran irgendwie mit allem. Also es war sehr geprägt von dem Gefühl von, jetzt muss ich mich aber mal ranhalten, jetzt muss ich doch mal endlich auf eigenen Beinen stehen, so gefühlt. Ne?
Ja, eigentlich wehrt sich Alva gegen diesen Druck, den sie spürt, denn so den ganz klassisch konventionellen Weg, den wollte sie eh nie gehen. Also so Eigentumswohnung, Familie irgendwo im Speckgürtel setteln. Aber obwohl sie sich bewusst dafür entschieden hat, sich aus diesem vorgefertigten Zukunftsplan rauszuziehen, bleibt trotzdem so ein Gefühl von Getriebenheit. Und so lebt sie auch. Also sie macht gerne 87 Sachen parallel und am Ende bleibt doch alles irgendwie halb liegen, weil sie dann vergessen hat, was sie eigentlich machen wollte.
Innere Unruhe habe ich ganz krass. Also es ist wirklich ja so eine, okay, was morgen, übermorgen und ach ja, nächste Woche und dann dies, das. Kannst jetzt nicht stehen bleiben. Es muss. Ohne genau zu wissen, was muss denn.
Ja, gerade zum Ende ihres Masters, das war so 2019, 2020, da setzt sich Alva ziemlich unter Druck. Sie ist richtig im Bip-Rausch. Und um sich abzulenken, trifft sie sich nachmittags mit FreundInnen im Park auf ein oder zwei oder drei Bierchen, fährt auch mal raus aus der Stadt, geht im Wald spazieren. Und wenn sie den Kopf freikriegen muss, geht sie joggen. Und als sie dann ihre Masterarbeit abgibt, wartet auch schon ein neuer Job auf sie, also direkt der nächste Schritt eigentlich. Und dann kommt die Pandemie.
Und dann war auf einmal kompletter Stillstand. Und ich muss sagen, ich war die erste Zeit irgendwie erleichtert, dass ich richtig gemerkt habe, ah krass, okay, einfach hier sitzen. Du hast den Master, du hast jetzt sozusagen irgendwie was vorzuweisen und bist jetzt so back on track. Und ich kann mich noch gut erinnern an das Foto, was ich da von mir selbst gemacht habe, im Sessel in der Sonne, im Fenster. Und die Sonne schien mir ins Gesicht. Das war das erste warme Frühlingsgefühl für mich so. Meine kleine Miniwelt war in Ordnung.
Die Pandemie hat ihr die Bremse gezogen.
Genau, das kenne ich auch von einigen Freunden von mir, dass sie dann am Anfang das eigentlich genossen haben, so dass erstmal so ein bisschen wie eine Pause vom Leben ist, obwohl man ja weiß, was um einen rum passiert und dass die Welt in der Krise ist. Ich habe tatsächlich auch das Foto dabei, was...
Mit dem in die Sonne blinzeln?
Genau.
Kannst du mir zeigen?
Mhm. Blinzeln kann man es vielleicht nicht nennen.
Ich würde eher sagen, sie ist ja geflutet von Sonnenlicht.
Volle Breitseite Sonnenlicht.
Man kann eigentlich gar nichts sehen, außer Licht, Licht, Licht.
Ja.
Und eine Person, die das sehr zu genießen scheint. So
genau. Aber ich finde, man kann sich ganz gut vorstellen, wie sie da in
total
dieser hellen Sonne lag.
Ja. Okay, also die Pandemie hat ihr eine Ruhe verschafft, die sie selber vielleicht vorher nicht so gut herstellen konnte.
Ja, genau. Also es zwingt sie so ein bisschen in die Ruhe. Und natürlich ist trotzdem gleichzeitig Pandemie und Alva ist auch von Anfang an sehr, sehr vorsichtig. Sie checkt jeden Tag die Inzidenzzahlen, geht kaum unter Leute, also in Bars oder Kinos, was sie vorher gern gemacht hat. Und wenn sie doch mal mitgeht, findet sie es direkt komisch und beengt, so viele Menschen dicht an dicht. Und das geht auch gut auf für sie. Also tatsächlich bleibt sie relativ lange verschont, bis November 2021. Und da steckt sie sich zum ersten Mal mit Corona an.
Ich habe mich hier hingelegt und hatte wirklich, es mag abgefahren klingen, aber ich erzähle es einfach trotzdem, das Gefühl, dass sich irgendwas Dunkles in meinen Körper rein. Also wirklich, ich konnte das irgendwie spüren. Und dann war ich komplett hier alleine, Quarantäne, mit diesem ganzen krassen Geschmacksgeruchsverlust. Und ich lag hier einfach wirklich im Delirium. Geschwitzt ohne Ende, krasse, komische Träume, gruselig, mit allem. Also das hat mich richtig weggeballert.
Das war im November 23?
21.
21, okay. Und das nimmt sie so richtig lange in Anspruch?
Ja, das haut sie am Anfang komplett um. Also das dauert wirklich 3 oder 4 Wochen, bis es ihr besser geht. Und auch dann ist sie immer noch schlapp. Lässt sich aber nicht so richtig davon abhalten. Also sie fängt auch dann in der Zeit einen neuen Job an als Lehrerin an einer Berufsschule. Und ein Jahr später wird sie dann nochmal krank, kriegt nochmal Corona und ist dann nochmal 2 Wochen krank geschrieben, das Gleiche eigentlich von vorne und versucht danach wieder rauszukommen, so wie sie es auch beim ersten Mal gemacht hat. Hat ja auch geklappt, doch diesmal geht das nicht. Also sie kriegt wirklich allein vom Treppensteigen Atemnot. Ihr Herz rast zwischendurch, sie kann kaum vor der Klasse sprechen, ohne dass ihr die Luft ausgeht. Sie vergisst auch innerhalb von Sekunden, was sie eben gesagt hat. Wörter fallen ihr nicht ein. Aber sie denkt eben immer wieder, ach, das wird schon. Ich lege mich jetzt einfach hin und ich ruhe mich aus. Und wenn es morgen nicht gut ist, dann ist es halt übermorgen wieder gut.
Fühlt sie das denn auf Corona zurück oder sagt sie einfach, okay, sie hat gerade irgendwie eine schwierige Phase?
Genau, also zu dem Zeitpunkt bringt sie das mit ihrer Corona-Erkrankung noch nicht wirklich zusammen. Beziehungsweise sie weiß natürlich, dass sie Corona hatte, aber alles danach, diese ganze Zeit, in der sie noch Symptome hat, da denkt sie einfach, ach, ich bin noch schlapp, ich muss mich einfach noch erholen. Aber also ich bin jetzt K.O., aber dann gebe ich mir ein bisschen Zeit und dann wird das schon wieder. Im Winter 22 hat sie also dann die zweite Corona-Infektion. Und erst im Frühjahr 23 geht es ihr langsam besser, sodass sie das Gefühl hat, okay, das stabilisiert sich langsam wieder. Sie muss sich zwar öfter ausruhen, aber es gibt auch viele kleine Erfolge. Also zum Beispiel kann sie eine Runde länger spazieren gehen oder sie schafft noch eine Verabredung mehr. Ihr Umfeld ermahnt sie zwar, vorsichtig zu sein, sagt auch, ach, mit Sport und lass doch nochmal und versuch doch erst nochmal. Aber die Sehnsucht nach alten Gewohnheiten ist stärker.
Einfach wieder die Gewissheit haben, es geht wieder. Und ich war dann joggen und das fühlte sich richtig scheiße an. Also es war richtig so Gekeuche. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich habe trotzdem meine Runde, ich habe nicht abgebrochen. Ich habe die Runde gelaufen. Und es ging dann auch, ne? Das war gerade der Anfang, war irgendwie doof. Und dann dachte ich so, naja, ich muss vielleicht wieder reinkommen. War ja jetzt eine längere Pause. Ist okay, ich habe mir das irgendwie so zurechtgelegt. Weil ich dann dachte, es wird wieder. Ich laufe sozusagen auf mein altes Ich zu.
Ja, doch dann, als der Sommer vorbei ist, baut sie wieder ab. Die Schule ist nach den Ferien losgegangen. Alva hat viel zu tun. Sie merkt, dass das Ohrensausen zurückkommt, das Dröhnen im Kopf, die Atemnot beim Reden. Und an einem Abend im September, sie hat gerade so ein paar Stunden für eine Freundin gebabysittet, zieht ihr Körper plötzlich die Reißleine.
Und dann war das irgendwie, dass ich tatsächlich hier auf meinem Fußboden lag im Wohnzimmer und nicht mehr aufstehen konnte. Ich glaube, der Fernseher lief und ich lag schon sozusagen oder hatte mich irgendwie schon auf den Boden gesetzt. Ich sitze ja ganz gerne auf dem Boden und habe mich dann einfach so fallen lassen. Und wie lange das jetzt war, weiß ich auch nicht mehr. Ich bin dann irgendwann, habe ich mich wieder aufgerafft. So, ne? Aber es war wirklich, als würde mich irgendwas so nach unten drücken. Das ist mir einfach unmöglich für ein paar Minuten.
Wie so ein richtiger Zusammenbruch.
Genau, kompletter Zusammenbruch. Geht gar nichts mehr.
Und alarmiert sie das sehr?
Das ist so interessant. Sie sagt selber, dass in dem Moment nicht. Sie ist eher so, sie ist fasziniert von diesem Zustand. Sie ist gar nicht so besorgt. Sie liegt da halt und denkt einfach nur, krass, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ich kann jetzt nicht hoch. Aber so, sie schreibt dann auch noch einer Freundin, aber alles so, ja, verrückt.
wie sich selber über die Schulter guckend.
Genau, genau. Sie hat auch noch heute dieses Bild vor Augen, wie sie da in Embryonalstellung auf dem Dielenboden liegt, genau da, wo sie jetzt sitzt, mit mir spricht. Blick Richtung Wand zwischen Sofa und Fernseher. Ja, sowas hat sie halt noch nie erlebt. Das ist wirklich so ein Zusammenbruch, den sie sich nicht erklären kann, ja.
Und wie geht's dann weiter für sie?
Dann irgendwann schafft sie es aufzustehen, geht ins Bett, ruht sich noch ein paar Tage aus, geht dann wieder arbeiten. Also einfach, ja, war ich K.O., jetzt geht's weiter. Und dann, einen Monat später, in der Nacht im Oktober, kommt das nächste Warnsignal ihres Körpers. Und zwar
so krasses Herzrasen, dass ich panisch in der Nacht aufgewacht bin und echt Angst hatte, dass ich gleich sozusagen mein System versagt. Ich hatte wirklich kaum Luft gekriegt und dieses krasse, krasse Herzrasen, da habe ich auf jeden Fall körperlich gemerkt, dass irgendwas kaputt ist oder was sehr, sehr, also sich so hoch geschaukelt hat, was ich nicht mehr ignorieren kann.
Also das ist für Sie dann wirklich, Helena, das letzte Warnsignal oder wie geht sie damit um?
Ja, genau, also erst war dieser Moment im September, wo sie nicht mehr hochkam, jetzt diese Nacht mit dem Herzrasen und bis hierhin, ja, wollte sie nicht so richtig wahrhaben, dass etwas nicht stimmt und hat das immer wieder so ein bisschen weggeschoben. Es gab natürlich das große Fragezeichen, was jetzt eigentlich los ist mit ihrem Körper, aber ja, sie hat sich damit nicht so intensiv auseinandergesetzt. Und jetzt, also in dieser Nacht mit dem Herzrasen, lässt sie dann wirklich zum ersten Mal den Gedanken zu, dass sie krank ist und mit diesen Symptomen auch irgendwie umgehen muss, die sie hat. Ja, deswegen schreibt sie dann am nächsten Morgen auch direkt ihre Hausärztin, die aber auch erstmal ratlos ist. Dann fängt sie an, ein Symptomtagebuch zu führen. Aber auch zu diesem Zeitpunkt bringt sie es mit ihrer Corona-Erkrankung oder mit ihren zwei Corona-Erkrankungen nicht wirklich in Verbindung. Das macht sie dann erst, als sie eine Bekannte trifft, die selbst an Long-Covid erkrankt ist, die ihr auch so ein bisschen schildert, ja, was ihr passiert ist, wie sie die letzten zwei Jahre so durchlebt hat. Das erinnert Alva sehr an ihre eigenen Erfahrungen. Und da macht es dann Klick. Und dann haben plötzlich diese Monate der Erschöpfung, der Atemnot, des Herzrasens einen Namen. Damit ändert sich alles. Also noch am selben Abend, nachdem sie diese Bekannte mit Long-Covid getroffen hat, geht Alva zur Apotheke und holt sich auf Empfehlung dieser Bekannten Medikamente und wird jetzt richtig aktiv. Also will sich der Krankheit stellen, will sie sozusagen beim Schopf packen, lässt sich wieder krank schreiben, diesmal mehrere Wochen, und beginnt zu recherchieren. Was ist das für eine Krankheit? Was hilft gegen die Symptome?
Ich war extrem leer und gleichzeitig total randvoll mit dem, was sie mir erzählt hat. Also ich hatte extrem Respekt davor, vor dem, was da offensichtlich in mir ist. Und wusste, ich muss mich damit auseinandersetzen.
Sie erkennt sich einfach so sehr in dem, was die Bekannte ihr geschildert hat, wieder und sagt, okay, das könnte in Richtung Long-Covid bei mir gehen. Ich hatte zwei Erkrankungen und die Symptome, die sie schildert, habe ich eigentlich auch.
Genau, also sie haben so viele Parallelen, dass sie dann wirklich sagt, ja, das ist es auch bei mir. Ja, das muss es sein. Mhm. Und dann befasst sie sich eben mit dieser Diagnose und die ist bei ihr MECFS. Das ist eine Abkürzung für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Also eine sehr komplexe neurologische Erkrankung, die die Forschung Stand heute kaum zu fassen kriegt. Sie tritt oft nach viralen Infekten auf, also beispielsweise auch nach Corona. Aber nicht alle Menschen, die an Long-Covid leiden, erfüllen auch die Kriterien von MECFS. Deswegen gibt es da nochmal diese Unterscheidung.
Mhm. Und was zeichnet diese Erkrankung dann aus? Das hat mit Erschöpfung zu tun, oder?
Genau, also tatsächlich, es ist ja so schlecht erforscht und man kann MECFS nur nach Symptomen diagnostizieren. Und diese Symptome sind sehr charakteristisch. Es ist diese Erschöpfung bzw. diese chronische Müdigkeit, der Brain Fog, also dieser Nebel im Kopf, die Konzentrationsstörung. Dazu kommen Schlafstörungen, Hals-Kopfschmerzen, Muskelschmerzen. Und das Kernsymptom ist aber diese sogenannte postexertionelle Malaise, abgekürzt PEM. Also das, was Alva auf ihrem Wohnzimmerfußboden im September erlebt hat, als sie nicht aufstehen konnte. Das ist dieser Crash, wie sie und andere Betroffene das nennen. Dann ist die Energie aufgebraucht und es geht wirklich gar nichts mehr. Das heißt, sobald man sich anstrengt, verschlimmern sich die Symptome und dann aber über Tage oder sogar Wochen.
Diesen Crash, den du vorhin beschrieben hast, erlebt sie den manchmal auch über Tage, dass sie sich quasi über Tage einfach wie auf den Boden gedrückt fühlt und nicht mehr richtig hochkommt?
Genau, also es muss nicht unbedingt sein, dass man dann sich gar nicht mehr bewegen kann, Aber dass die Symptome sich so drastisch verschlechtern und man kaum von der Couch aufstehen kann und sozusagen jeder Gang auf die Toilette, wo man sich fragt, soll ich mir das jetzt wirklich antun, schaffe ich das überhaupt? Also so schlimm sind dann die Symptome wirklich. Ja. Es gibt noch keine Zahlen, wie viele Menschen seit der Pandemie von ME/CFS betroffen sind. Vorher waren es Schätzungen zufolge zwischen 140.000 und 310.000. Heute sind es aber sicher mehr. Und Frauen sind tatsächlich doppelt so häufig betroffen wie Männer, meist zwischen 30 und 40 Jahren. Und Alva, das weiß sie jetzt, ist eine von ihnen. Ja, dann macht sie sich auf die Arztsuche, vereinbart Termine beim Kardiologen, beim Neurologen, bei der Abteilung für postvirale Fatigue von der Charité in Berlin.
Wie ging es dir in der Zeit?
Überfordert komplett und erschlagen von dem, was da tatsächlich bürokratisch, organisatorisch auf mich eingeschossen ist. Also ich saß hier teilweise abends mega in den Schädel und echt sausen und eigentlich total drüber, also über Kraftlimit. Und wollte aber Dinge natürlich auch anschieben. Nimmst deine letzten Kräfte beisammen, deine Kraftreserven, um Termine zu vereinbaren, um irgendwo hinzurennen, mit dem Wissen, es bringt ja gar nichts.
Ja, es gibt noch kein Medikament gegen diese Krankheit. Weil Alva will natürlich trotzdem in Bewegung bleiben oder das Gefühl haben, sie tut etwas dagegen. Aber von den Ärzten hört sie auch immer nur, ja, es braucht Zeit, wir können nichts tun, gedulden Sie sich, ruhen Sie sich aus. Und dann nimmt sie, um irgendwas zu tun, nimmt sie Vitamin B und stellt ihre Ernährung um. Einmal holt sie sich auch Nikotinpflaster, weil sie angeblich helfen sollen. Das hat sie von anderen Betroffenen gehört. Und dann traut sie sich aber doch nicht, die aufzukleben. Und ja, liest auf Instagram, liest in Foren Berichte von anderen Betroffenen, aber immer so in verdaulichen Portionen.
Da kann man auch schnell in ein Loch rutschen, im Sinne von, das bleibt jetzt so dein Leben lang und du kannst nichts dagegen tun. Bis hin zu wirklich düsteren Gedanken, dass ich dachte, ey, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Was mache ich? Ziehe ich zu Hause zurück in mein Kellerzimmer bei meinem Vater? Oder das war wirklich dann, diese Momente gab es definitiv. Und die sozusagen auch mit sich alleine auszutragen, das war echt auch anstrengend.
Hat sie denn da nicht irgendwie Unterstützung oder so? Das kann ich mir wirklich sehr belastend vorstellen.
Ja, das ist sehr belastend. Am Ende hört man es ja so ein bisschen. Also Alva ist eigentlich bei unserem Gespräch die meiste Zeit sehr, sehr aufgeräumt. Ich musste mich zwischendurch auch daran erinnern, dass das, was sie mir erzählt, noch gar nicht so lange her ist, weil sie so reflektiert ist und so abgeklärt, dass das schildert, was ihr da passiert ist. Aber das war wirklich so ein Moment, wo mir auch klar geworden ist, wie schwierig diese Monate für sie waren, wie sehr sie auch immer noch kämpft. Also ihre Stimme ist dann kurz weggebrochen. Sie hat ein paar Mal tief Luft geholt und die Tränen weggetupft mit dem Ärmel. Und es war nur kurz. Sie hat dann auch schnell weitererzählt und ist aber später nochmal drauf zurückgekommen, was sie da eigentlich so bewegt oder so traurig macht, weil sie eben nicht weiß, wie die nächsten 15, 20, 30 Jahre für sie aussehen werden. Ob sie gesund wird, ob sie krank bleibt, ob es vielleicht sogar noch schlimmer wird. Und das ist so schwer auszuhalten. Und damit fühlt sie sich tatsächlich auch ziemlich allein. Ja.
Niemand kann sich vorstellen, dass nichts mehr geht, außer auf der Couch zu liegen, weil man keine Kraft hat für nichts. Und dass dein Gehirn auf einmal, du irgendwo stehst und nicht weißt, gewohnte Wege, ne? Dass ich nicht wusste, wo muss ich jetzt irgendwie lang?
Tatsächlich so weit neu lernen. Also gewohnte Wege nicht mehr parat haben.
Ja, weil sie so orientierungslos war, ja. Die Symptome dann, das ist auch dieser Brain Fog und diese wirklich komplett verloren zu sein irgendwie. Mhm. Ja, genau.
Das muss fürchterlich sein, auch weil man sich sicherlich einfach auch wahnsinnig allein fühlt. Aber ist sie auch tatsächlich allein? Ich meine, hat sie da irgendwie Familie, Freunde, die sie einbinden kann, Nachbarn, die sie vielleicht unterstützen?
Sie hat gute Freundschaften und hat auch Familie. Aber was sie mir so erzählt hat, ist eben, dass es ist so wie Verständnis auf Zeit. Also wenn das einen so lange begleitet, dann glaube ich, oder so wie sie es mir geschildert hat, ist es irgendwann einfach schwierig zu verstehen, dass das ein Dauerzustand bei ihr ist. Also auch, sie hat dann auch erzählt, dann irgendwie nach so ein paar Monaten, dann ist vielleicht mal ein schöner sonniger Tag oder so und dann kriegt sie einen Anruf von ihren Eltern, die sagen dann, ach, es ist so schöne Sonne draußen, was hast du heute gemacht? So, und dann muss sie halt wieder sagen, nix, ich war auf der Couch heute, so wie die ganzen letzten Monate auch. Ich kann nichts machen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, wie drastisch diese Erschöpfung ist, die einen da so vom Leben abhält. Ja, genau. Und dass sie dann irgendwann auch dazu übergegangen ist, einfach dann auch, wenn Freunde fragen, zu sagen, ja, nee, ist alles okay, soweit. Ja, obwohl eigentlich gar nichts okay ist.
Oh je. Wie geht sie denn damit um? Hat sie da irgendeine Strategie?
Also ich habe den Eindruck, sie hat einen ganz guten Humor, mit der ihr hilft, das zu verarbeiten. Ja, also sie ist eben ein Mensch, der dann auch das nach außen bringt, ja, und auch das Gespräch sucht darüber. So. Also ich habe das Gefühl, je mehr sie darüber spricht, desto besser kommt sie mit der Situation zurecht. Und tatsächlich fällt in diese Zeit auch Alvas Mail an die Redaktion. Genau genommen hat sie ja gleich 2 Mails geschickt, in denen sie sehr genau beschreibt, was mit ihr passiert, wie ihr Leben sich verändert hat und wie schwer es ihr fällt, sich daran anzupassen. Also sie schreibt zum Beispiel, ja, Freunde sehe ich nur noch sehr selten, wenn ich im Crash bin und sie mich fragen, wie es mir geht, antworte ich häufig gar nicht darauf. Und dann am Ende schreibt sie noch, irgendwie hofft man die ganze Zeit, ohne genau zu wissen, worauf eigentlich. Und diese Mails, das ist mir jetzt auch klar geworden, als ich an dieser Geschichte gearbeitet habe, waren Teil ihres Verarbeitungsprozesses. Denn darüber zu sprechen und ihre Erfahrung mit Menschen zu teilen, das hilft ihr dabei, sich mit der Diagnose anzufreunden. Also sie hat auch mal gesagt, einmal ausgesprochen ist es in der Welt. Also es ist so ein weiterer Schritt Richtung Realisierung. Und trotzdem gibt es zwischen diesen Phasen der Angst und Verzweiflung für sie ja auch immer wieder Momente der Zuversicht. Also Momente, in denen sie das Gefühl hat, sie kriegt das schon alles irgendwie hin. Sie schreibt auch viel Tagebuch, um sich zu sortieren. Und an einem Abend bringt sie das, was in ihr vorgeht, dann auf Papier.
Ich habe es gefunden. Anfang November war das. 9. oder so, oder 10. oder 8. Genau, neu laufen lernen.
Ja, Alva liest den Eintrag dann doch nicht vor. Aber sie erzählt, was sich an diesem Abend für sie verändert hat. Und ja, dass sie versucht hat, einfach eine neue Perspektive zu gewinnen.
In diesem Moment wurde mir so richtig klar, dass ich da echt was verlernen muss. Also, beziehungsweise neu lernen eigentlich. Neu lernen, wie ich mich durch das Leben bewege. Neu lernen, was meine Grenzen sind, was meine Kapazitäten sind und wie ich die einsetze, bewusst einsetzen kann. Und das habe ich formuliert in meinem Tagebuch. Aber ich habe es sozusagen nicht als Abschied formuliert oder als Verlust, sondern eher als Challenge sozusagen oder als Herausforderung für Umlernen, Neulernen. Also so ein bisschen Schminke über Schmutz, aber es hilft mir, da mit umzugehen.
Sie sagt, sie muss verlernen, sie muss eigentlich neu lernen. Wie funktioniert dieses Neulernen bei ihr und was meint sie eigentlich ganz genau damit?
Sie meint eben, dass sie in dieser neuen Perspektive, dass sie eigentlich herausfinden muss, wie sie jetzt mit diesen Symptomen irgendwie umgeht in ihrem Alltag. Also es ist dann für sie wie so eine ständige Abwägung, so ein ständiges Plan. Wie weit kann sie gehen, ohne ihre Belastungsgrenze zu überschreiten? Und andersrum, wie viel Ruhe braucht sie, ohne dass ihr die Decke auf den Kopf fällt zu Hause? Also so ganz vorsichtig durch den Alltag tasten. Ja. Sie geht bald wieder arbeiten, dann danach, auch gegen ärztliche Empfehlung. Also auch das ist Teil dieses Abwägungsprozesses. Und die Ärztin sagt, ja, vorsichtig, müssen Sie gucken, ob Sie das schon schaffen. Aber für sie ist ja ganz wichtig, einfach Teil dieser Welt zu bleiben und nicht zu Hause so isoliert zu sein. Und deswegen geht sie dann auch in die Schule, arbeitet. Und auch wenn das bedeutet, zwischendurch Schläfchen im Notfallzimmer zu machen oder irgendwie Atemübungen auf dem Bürostuhl. Also sie macht da immer diese 4-7-8 Übungen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Das beruhigt das Nervensystem. Das bringt sozusagen auch dieses Herzrasen irgendwie wieder runter. Und das hat sie zum Beispiel auch während unseres Gesprächs gemacht, zwischendurch. Ja.
Und dann gucke ich einfach wirklich von Stunde zu Stunde, was ich sozusagen an Ruhe brauche, wie anstrengend es ist. Also manchmal bin ich ja auch in der Schule und es ist sehr smooth. Und manchmal bin ich in der Schule und du hast irgendwie 13 Gespräche, bevor der erste Block anfängt, so nach dem Motto. Und dann weiß ich halt, okay, jetzt muss ich gerade gucken. Ne? Muss ich den Block schnell irgendwie anders improvisieren oder denen doch eine Textaufgabe reingeben, damit ich nicht so viel reden muss.
Sie kann also nie vorher sagen, was sie eigentlich wie sehr anstrengen wird. Also es ist quasi, wie man sich auf Reisen begibt und man weiß nie, wie voll der Tank eigentlich ist. Man muss eigentlich immer bereit sein, irgendwie zu improvisieren, um weiterzukommen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Ja, also sie weiß natürlich morgens, oh, heute fühle ich mich schon mal nicht gut. Da weiß ich schon mal, ich muss irgendwie ein bisschen aufpassen. Aber es kann sie auch sehr überraschend dann treffen, ja.
Und nur weil du das gerade sagtest, sie macht das auch während eures Gespräches, weil das für sie auch aufregend war? Oder ist das einfach so, das passiert nebenher mal, dass sie sich beruhigen muss wieder?
Nee, weil sie sich sehr konzentrieren musste für unser Gespräch und das ist anstrengend. Und so lange zu reden am Stück ist auch anstrengend für sie. Und unser Gespräch ging ja auch eine ganze Weile. Da war sie zwischendurch, musste sie es ein bisschen runterregulieren. Ja, aber dieses Abwägen, dieses Energieanteilen, das ist also genau das, was Ärztinnen und Ärzte ja auch empfehlen. Ja, also ganz bewusst zu schauen, wie muss ich meine Kraft einteilen, damit es nicht zum Crash kommt. Alva nennt das prophylaktisch Grenzen setzen. Im Fachjargon heißt das Pacing. Also wenn sie einkaufen geht zum Beispiel, ist das die eine Sache, die sie an diesem Tag macht. Oder sie telefoniert oder sie hat einen Arzttermin. Also da muss sie jedes Mal aufs Neue entscheiden, was heute wichtiger ist, wen sie sehen will, was sie machen will. Sie lebt also eine Essenz ihres vorherigen Lebens, wie sie das mal gesagt hat. Und dabei gibt es durchaus auch Momente, in denen sie dem etwas abgewinnen kann.
Vorher stand ich auch schon total auf Ruhe und habe mich gerne zurückgezogen und musste das aber irgendwie immer rechtfertigen gefühlt. Und jetzt kann ich es halt, lege ich mich halt einfach hin und sage, sorry Leute, meine Kraft ist aufgebraucht, ich lege mich jetzt mal hin. Also es hat mir auf vielen Wegen sehr geholfen, von schlechten Angewohnheiten, sagen wir mal, Abstand zu nehmen, weil sie zu viel Energie ziehen, weil sie mich zu viel Kraft kosten, die ich nicht habe. Sondern ich habe eben nur dieses kleine Löffelchen Kraft und das muss ich jetzt bestmöglich verteilen. Und da höre ich vor allem auf mich natürlich und was mir gut tut und darüber bin ich froh.
Naja, ich wollte schon fragen, Sie, hast du ja... Du hast sie ja als sehr rastlos beschrieben am Anfang oder sie sich selber ja auch, ne? Das ist ja auch eigentlich sehr anstrengend gewesen, das Strampeln, Dinge anfangen, nicht zu Ende bringen und so weiter. Sie hätte sich sicherlich nicht gewünscht, so sehr irgendwie jetzt auf den Boden mit so einem Blei gezogen zu werden, aber...
Ja, es bringt ihr auf jeden Fall Ruhe und Ausgeglichenheit oft, ja, und das sieht sie auch, aber es bleibt eben diese... Ambivalenz in ihr.
Macht es sie denn grundsätzlich ängstlicher und sorgenvoller? Also hat das auch ihren Charakter ein Stück weit jetzt verändert? Weil das ist ja wie ein Schock, dass man überhaupt so etwas erfahren kann. Sie in der Lebensmitte gerade voll unterwegs in Richtung Rush Hour des Lebens und dann auf einmal zerlegt es einen so.
Ja, das verändert sie wirklich wahnsinnig. Also sie erzählt auch, dass sie sehr große Schwierigkeiten damit hat, überhaupt noch Nähe zuzulassen in ihrem Alltag. Also auch wenn zum Beispiel ihre kleine Nichte sie umarmen will oder so, dass sie so instinktiv zurückzuckt. Ja, genau. Also da fehlt ihr schon einiges jetzt in ihrem Leben.
Ich frage mich, hat sie das Gefühl, das war ja nicht klar von Seiten der Ärzte auch, dass sie jetzt da in einer neuen Identität, in einem neuen Leben angekommen ist? Oder ist das noch was, von dem sie hofft, bald entkommen zu können, was sie da gerade durchmacht?
Das ist genau der Zwiespalt, der in ihr tobt eigentlich. Also sie ringt total mit diesem neuen Leben, in das die Krankheit sie ja hineingezwungen hat. Und es gibt ja diesen Teil von ihr, der sagt, ach, ist doch gut, ich achte jetzt auf mich, ich nehme endlich Zeit zu meditieren zum Beispiel, ich trinke weniger Alkohol. Und natürlich gibt es andererseits auch den Teil, der noch sehr an ihrem alten Leben klammert und der sie auch immer wieder dazu bringt, doch über Grenzen zu gehen. Also das ist jetzt nicht so, als hätte sie einfach eine 180-Grad-Wende hingelegt und würde nicht mehr zurückschauen. Und dieses Bild möchte sie auch gar nicht vermitteln.
Das ist so krass, dieses sich einrichten und man vergisst aber total dabei, was man alles sozusagen hinter sich gelassen hat, was nicht mehr geht. Dass man einfach das alte Leben oder das vorher, das irgendwie einfach Sachen spontan machen, Sport machen, verreisen, dass das alles nicht geht. So, also das ist ja total verrückt. Dieses Einrichten in diesem neuen Leben, von dem ich aber gar nicht will, dass es bleibt. Und gleichzeitig bleibt mir nichts anderes übrig, als mich irgendwie da so anzupassen.
Jetzt ist es ja eine Geschichte, die sich im Hier und Jetzt abspielt und weiterentwickelt. Ich weiß, ihr habt euch im Februar getroffen für diese Aufnahmen, ne, genau. die wir jetzt gerade gehört haben. Wie geht's ihr denn heute?
Ja, im März hatte Alva endlich ihren Termin in der Charité, hat jetzt ganz offiziell die Diagnose ME/CFS. Und ja, das kam dann per Arztbrief, per Post. Und das so schwarz auf weiß zu sehen, ja, aber auf der einen Seite natürlich erleichternd und auch der Beweis, dass sie sich das nicht alles eingebildet hat. Und gleichzeitig ist die Krankheit damit endgültig Teil ihres Lebens geworden. Ja, ja, nochmal offizieller sozusagen. Sie nimmt jetzt an einer klinischen Studie teil, testet ein Medikament. Und ansonsten arbeitet sie sich so durch den Empfehlungskatalog, den ihr die Ärztin von der Charité mitgegeben hat und hofft, dass die Symptome besser werden. Abgesehen davon ist sie aber gerade auf der Mission, wieder mehr Nähe zuzulassen tatsächlich. Sie hat wieder angefangen zu daten, hat jemanden kennengelernt und war auch letztens wieder auf ihrem ersten Konzert, direkt Bonaparte, also sehr wild. Am Anfang noch mit Maske, die hat sie dann aber irgendwann abgenommen, weil sie gemerkt hat, das bringt nichts. Und ja, also so probiert sie weiter aus, was geht und was nicht und tastet sich so Schritt für Schritt irgendwie durch ihr neues Leben. Ja, und hofft aber trotzdem immer noch, dass diese Krankheit vielleicht irgendwann mal wieder vorbei ist.
Ein guter Tag heute wäre, wenn sozusagen das Leben oder mein Leben einfach stattfindet, ohne dass sozusagen diese Erkrankung an dem Tag eine große Rolle spielt, dass ich sie sozusagen gar nicht wahrnehme. Also dass es mir passiert, dass ich draußen bin oder so und dann, ich habe jetzt heute noch gar nicht an Post-Covid gedacht. Und ich hatte Momente, ne? Also es gab Momente schon auch in der näheren Vergangenheit, wo ich dann einfach nach einem längeren Spaziergang oder vielleicht auch mit Einkaufen verbunden nach Hause gekommen bin und dachte, geil, das lief jetzt irgendwie echt ganz gut. Und ich habe es für einen kurzen Moment, fühlte es sich normal an. Und das mal für den ganzen Tag. Das wäre doch was.
Hey Alva, wir wünschen dir von hier aus ganz viele solche gute Tage. Ganz viel Kraft und Zuversicht und alles Gute für dich. Und danken dir auf jeden Fall auch, Alva, dass du uns das Vertrauen geschenkt hast. Und an Helena und damit auch an die Plus-1-Hörerinnen und Hörer deine Geschichte weitergegeben hast. Und das war hier Helena Weise bei Plus-1, die Alvas Geschichte erzählt hat. Hab vielen Dank dafür.
Danke dir.
Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Wenn auch Sie eine Geschichte haben, Ihre Geschichte, die wir hier erzählen sollten, dann schicken Sie uns gerne eine Mail. plus1@deutschlandradio.de. Plus1 jeden Freitag und Sonntag neu. Bewerten Sie uns gerne, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt. Der Gast unserer zweiten Podcast-Folge der Woche ist der Expeditionsreporter und Autor Lars Abromeit. Sie kennen ihn und seine Artikel möglicherweise unter anderem aus dem Geo-Magazin. Bei Plus1 erzählt er von den Expeditionen, die ihn und seine Arbeit besonders geprägt haben.
In dieser Nacht war es dann so, dass wir zu dritt im Zelt waren. Wir hatten noch ein kleines Stück Lebkuchen, was wir uns dann zu dritt geteilt haben. Und es war einfach so wahnsinnig kalt. Und der Sauerstoffmangel ist so extrem, dass du nachts nicht mehr richtig schläfst. Die Atmung setzt dann zwischendurch kurz aus, weil der Körper eben fängt erstmal an, so ein bisschen zu überventilieren und plötzlich merkt er, oh, das ist aber zu viel, versucht wieder gegenzusteuern. Und ich bin dann aufgewacht, wie der Fotograf Steffen, mit dem ich unterwegs war, plötzlich so ganz tief wieder einatmete, weil er vorher quasi wirklich aufgehört hatte zu atmen. Und dann denkst du, und ich dachte so, oh Gott, der atmet nicht mehr, der ist tot. Und plötzlich ist er wieder da. Und das waren schwierige Momente. Da dachten wir auch, boah, also alle, hoffentlich überleben wir diese Nacht.
Lars Abromeit zu Gast bei Plus1. Die Plus1-Folge mit unserem Lieblingsgast erhalten Sie jeden Sonntag schon ab morgens um 9 Uhr. Lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung da, wo es geht, oder empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Lutz Dräger. Ich sage danke, bis bald und machen Sie es gut. Plus1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Autorin dieser Folge war Helena Weise. Redaktion Emily Ulbricht. Technik Ralf Perz. Producerin Bettina Conradi. Moderiert habe ich, Utz Dräger.